Cashflow, ein Podcast über Geld und Politik mit Daniel Bayers.
Herzlich willkommen bei Cashflow, dem Podcast über Geld und Politik. Mein Name ist Daniel Bayers und ich bin Finanzminister von Baden-Württemberg. Sind wir eigentlich mit unserem Staat zufrieden und halten wir diesen Staat für handlungsfähig? Und die ehrliche Antwort ist, viele von uns tun das nicht. Das ist gar nicht meine Meinung, sondern das hat eine Studie ergeben vor knapp 2 Jahren, sagten nämlich 70% der Deutschen bei einer Umfrage, sie hielten den Staat für überfordert. Und jetzt kommt noch Elon Musk und Doge, Department of Government Efficiency, einer neuen amerikanischen Organisation, die sich um die Verwaltungseffizienz kümmern soll. Und das Thema der öffentlichen Verwaltung ist in den vergangenen Monaten nochmal stark damit in den Blickpunkt gerückt. Ja, und polarisiert auch. Und meist verbunden auch mit einem negativen Image einer Verwaltung, die langsam ist, die träge ist, die ineffizient sei und deswegen irgendwie zurecht und zurückgestutzt werden müsste. Aber ich will mich heute fragen in diesem Podcast, stimmt das auch? Und was ist dran an diesem Befund? Und wie können wir unsere Verwaltung eigentlich auch von Grund auf modernisieren? Und dafür habe ich einen wirklichen Experten eingeladen, der das Staatslabor mitgegründet hat. Was das ist, wird er uns gleich verraten. Das gibt es nämlich wirklich, nämlich das Schweizer Staatslabor. Herzlich willkommen, Danny Bürkli.
Vielen Dank.
Das Schweizer Staatslabor, an was tüfteln Sie da, worum geht's da und was ist Ihre Mission, was ist das Ziel dieses Staatslabors?
Wir haben das Staatslabor 2017 gegründet, mit der Hoffnung, beitragen zu können dazu, die Schweizer öffentliche Verwaltung wirksamer, effizienter zu machen. Wir sind organisiert als nichtstaatliche Organisation, trotz des Namens, der was anderes suggeriert vielleicht. Und das Staatslabor ist eine Art Think Tank und gemeinnützige Beratungsorganisation. Und was wir tun, sind verschiedene Innovations- und Reformprojekte mit allen drei Staatsebenen der Schweiz durchzuführen.
Das Thema der öffentlichen Verwaltung, ich hatte es ja gerade bei der Anmoderation, Herr Bürkli, mal angesprochen, ist in aller Munde. Warum ist das Thema jetzt so präsent und warum ist das Thema auch für die Zukunft des Staates, vielleicht auch der Demokratie, um es ein bisschen pathetisch auszudrücken, aus Ihrer Sicht so relevant?
Ich frage mich auch, warum das Thema gerade jetzt politisch so hochkocht. Ich habe dafür keine gute Erklärung, aber ich freue mich natürlich, dass es so ist. Ich glaube, das Thema verdient viel Aufmerksamkeit. In der Regel haben wir wahnsinnig viel Aufmerksamkeit auf den politischen Prozess, auf den politischen Entscheidungen, die sind natürlich auch enorm wichtig, aber dann ist oft nur noch wenig Aufmerksamkeit übrig für die Umsetzung dieser politischen Entscheidungen, ob schon da wahnsinnig viel Wichtiges passiert und auch wahnsinnig viel schief gehen kann oder gut gemacht werden kann. Darum freue ich mich, dass wir da jetzt mehr drauf schauen. Ich glaube auch, es ist nicht pathetisch, davon zu sprechen, dass es wichtig sei für die Demokratie. Ich glaube, wir sind in einem Systemwettbewerb, das darf man sagen. Wir müssen beweisen, dass unsere Institutionen funktionieren. Und wir müssen auch beweisen, dass unsere Institutionen Resultate liefern können. Und wenn sie das nicht können, dann werden sie irgendwann langsam, aber sehr sicher ihre Legitimation verlieren.
Also Sie haben jetzt schon mal das sehr breite Feld aufgezeichnet. Lassen Sie uns das auch in diesem Gespräch vielleicht Stück für Stück ein bisschen besser versuchen zu durchdringen. Und ich will mal anfangen mit der Vermessung des Status quo der öffentlichen Verwaltung. Ich habe ja gerade zu Beginn auf die Umfrage auch noch mal hingewiesen, die darauf hindeutet, dass es eine große Unzufriedenheit mit dem Funktionieren des Staates in Deutschland gibt. Ich glaube, das ist ein Befund, den man in vielen europäischen Ländern, in vielen Demokratien der Welt aktuell so findet, wobei ja der Staat wirklich dabei vieles sein kann. Denken wir zum Beispiel mal an die Bahn, ein prominentes Beispiel in Deutschland. Wir haben ja auch eine Geschichte mit einem Hauptbahnhof hier in Stuttgart zu erzählen. Aber wenn die Bahn zu spät kommt, dann zahlt das am Ende natürlich auch auf die Unzufriedenheit ein. Wie ist das eigentlich in der Schweiz? Läuft der Schweizer Staat, so wie man sich das vorstellt, wie ein Schweizer Uhrwerk? Die Schweizer Bahn hat ja ein sehr gutes Image, aber auch bei Ihnen ist ja der Staat mehr als das. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass das Vertrauen in den Staat in der Schweiz im Vergleich zu anderen OECD-Ländern überdurchschnittlich hoch ist. Ich glaube, in Deutschland sind es gemäß dem Edelman Trust Barometer rund 35% der Bevölkerung, die dem Staat und seinen Institutionen vertrauen. In der Schweiz sind es dramatisch mehr, 80%+, wenn ich mich richtig erinnere. Gleichwohl sehe ich auch bei uns in der Schweiz sehr viel Verbesserungspotenzial. Und immer wenn man erfolgreich ist, läuft man Gefahr, ein bisschen selbstgefällig und zufrieden zu werden und sich auszuruhen auf den Erfolgen der Vergangenheit. Und davor habe ich sehr großen Respekt.
Ja, das ist auch eine Erfahrung, die ich mache, weil ich kriege manchmal von Bürgerinnen und Bürgern die Frage gestellt, ja, wann ist denn jetzt der Staat zum Beispiel digitalisiert? Über das Thema können wir gleich auch nochmal sprechen. Aber es ist ja nie der Zustand, wo wir einmal fertig sind, sondern das Innovieren, das Modernisieren ist ja sozusagen nie am Ende. Aber ich will nochmal bei dem Thema der Unzufriedenheit bleiben, weil ja schnell der Vorwurf im Raum steht, der Staat sei überfordert. Teilen Sie diese Diagnose eigentlich? Also gibt es da eine Grundlage, auf der man auch diesen Vorwurf wirklich festmachen kann? Oder ist es vielleicht eher eine Empfindung, dass auch die Ansprüche an den Staat im Laufe der Zeit gestiegen sind und damit auch eine Enttäuschung einhergeht? Wie schauen Sie da drauf?
Ich glaube, das ist beides wahr. Die Ansprüche sind zweifelsohne gestiegen über die Zeit. Das halte ich aber auch für normal und im Übrigen auch für richtig. So, auch der Staat befindet sich in einer Art Red Queen Race. Also der Staat muss sich, nur schon um stehen zu bleiben, muss man sich anstrengen. Und wenn man besser werden will, muss man noch viel schneller rennen. Das heißt, ich glaube, das ist auch gut so, dass die Ansprüche an den Staat steigen. Jetzt habe ich den Faden komplett verloren. Was war nochmal der erste Teil der Frage?
Der erste Teil war nochmal sozusagen, wo die Unzufriedenheit herkommt und der Vorwurf, der im Raum steht, der Staat sei irgendwie überfordert, ob der eine Grundlage hat.
Ja. Ist der Staat überfordert in globo? Sicher nicht. In der Schweiz, auch in Deutschland, im Rest Europas haben wir einen funktionierenden Staat und eine funktionierende öffentliche Verwaltung. Es ist auch wichtig, das festzuhalten. Es ist auch wichtig, den Staat nicht schlechter reden zu wollen, als er tatsächlich ist. Gleichwohl glaube ich schon, dass wir gewisse Überforderungsmomente feststellen können. Während der Pandemie durfte ich einige Prozesse aus nächster Nähe beobachten. Egal, wo man hingeschaut hat, ich glaube, niemand käme auf die Idee zu sagen, das sei alles tippitoppi gelaufen. Auch bei ganz banalen bürokratischen Dingen wie, haben wir Echtzeitdaten, die es uns erlauben, gute Entscheidungen zu fällen, war die Antwort oft nein. Und das war nicht, weil das irgendwie technisch nicht möglich gewesen wäre oder nur mit unvertretbarem Aufwand, sondern einfach, weil wir nicht die Gewohnheit, nicht den Habitus hatten, so zu arbeiten. Das heißt, ich glaube, punktuell darf man durchaus von einer Überforderung des Staats sprechen. Und wenn wir an Themen wie KI denken, da sind wir möglicherweise schon in einem leichten Überforderungsmoment. Und wenn das Entwicklungstempo weitergeht, so wie es im Moment ausschaut, da, glaube ich, müssen wir sehr viel Arbeit leisten, damit der Staat nicht überfordert wird von den Entwicklungen, die da kommen.
Also Sie haben jetzt schon sehr viel angesprochen, was es sich lohnt, glaube ich, im Einzelfall zu vertiefen, die Frage von Daten, die Frage einer Innovationskultur in der öffentlichen Verwaltung, auch die Frage, wie man die Bürger, wie man die Zivilgesellschaft mit einbindet. Bevor wir vielleicht darauf zu sprechen kommen, noch mal eines, was mich natürlich besonders interessiert, auch weil die Schweiz ja eine besondere Struktur, was die politischen Ebenen angeht, eine Kantonalverwaltung, die ja durchaus auch sozusagen Analogien bietet, die sich auf die föderale Struktur in der Bundesrepublik Deutschland übertragen lässt. Was ist da Ihre Erfahrung? Weil bei uns der Föderalismus, ich finde zu Unrecht, in vielen Bereichen zumindest eigentlich einen schweren Stand und ein schlechtes Image hat, weil es schon bei ganz banalen Dingen anfängt, wie an Landesgrenzen, dann gibt es unterschiedliche Zeitpunkte der Sommerferien und so weiter. Aber ich glaube, wir auch gezeigt haben, dass eine föderale Struktur nicht nur den Wettbewerbsgedanken, sondern auch den Gedanken von Resilienz sehr stark in sich trägt. Aber er ist natürlich in einem dezentralen Land natürlich auch mit Kosten verbunden, die gesteuert werden müssen und damit natürlich auch eine Verwaltung fehleranfällig wird. Wie ist es in der Schweiz, die, sage ich mal, eine Nummer kleiner ist als Land, aber ja durchaus föderale Strukturen hat? Wie schauen Sie da drauf? Modernisierung in einem föderalen Gebilde?
Das ist eine hervorragende Frage. Ich immer muss sagen, die Schweiz hat knapp 9 Millionen Einwohner, Baden-Württemberg etwas um die 11 Millionen. Das heißt, die Schweiz ist kleiner als Baden-Württemberg alleine, nicht zu sprechen von Deutschland. Und es ist, glaube ich, einfach schlicht so, dass es einfacher ist, kleinere Gebilde zu führen und zu regieren.
Woran liegt das?
Woran liegt es? Ich glaube, es liegt daran, dass der Weg zum Einwohner, zur Einwohnerin kürzer ist, die Strukturen sind kleinteiliger und die Schweiz löst viel über informelle Netzwerke. Die Schweiz löst viel über Beziehungen, über Leute, die mal jemanden anrufen können. Natürlich ist das alles rechtsstaatlich korrekt und so, man soll mich da nicht falsch verstehen, aber das ist einfach viel einfacher in so einem kleinen Gebilde, wo sich auch die Eliten, die regieren, viel besser und viel persönlicher kennen als in einem größeren Land.
Ja. Dann kommen wir zur Frage der Innovationskultur. Eine Frage, die wir uns ja immer stellen, ist, wie eine Verwaltung auch von innen heraus sich innovieren kann, wie sie mutiger werden kann, auch sich auf Innovationen einzulassen, innovationsfreudiger. Weil ich sage es mal so, auch ein bisschen vielleicht martialisch, wenn man verhindern möchte, dass irgendwann die Kettensäge kommt, so hatte ich es ja am Anfang auch gesagt, mit Blick auf Entwicklung in den Vereinigten Staaten, hat, glaube ich, der Staat schon ja die Aufgabe, aus sich heraus sich moderner und innovativer zu gestalten. Dafür kann er sicherlich auch hier und da auch externe von Hilfe von außen gebrauchen, zum Beispiel das Staatslabor. Genau da greifen Sie auch unter die Arme. Aber der Wille, die Motivation muss, glaube ich, erstmal von sich heraus selbst kommen. Wie ist Ihre Erfahrung damit und wie kriegen wir da mehr Motivation in der öffentlichen Verwaltung hin, auch sich überhaupt auf diesen Weg zu machen? Weil das hat ja vor allem mit Veränderung zu tun. Veränderungen mögen wir erstmal auch psychologisch nicht. Man hat seine Routinen und dann gibt es natürlich Abwehrkämpfe und es gibt sicherlich immer Teile, die Menschen und Personen, die ganz heiß drauf sind, da Changemaker zu sein, aber es gibt natürlich auch ganz viele, die erstmal zumachen und blockieren. Wie ist Ihre Erfahrung und wie kriegt man sowas auch aufgebrochen?
Ich glaube, das ist die Kernfrage. Also ich mache jetzt seit inzwischen mehr als 10 Jahren Verwaltungsreformen in der Schweiz, aber auch in England und anderswo auf der Welt. Und wenn es eine Kernerkenntnis gibt, dann ist es hängt alles von den Führungspersonen ab. Wenn die wollen, dann passiert was und wenn die nicht wollen, dann passiert nichts. Und ein großer Faktor da ist die politische Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit der exekutiven Führungsebene, der Minister. Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, dass wir hier in diesem Podcast über Verwaltungsreform sprechen, wenn die gewählten Vorsteherinnen und Vorsteher dieser Ämter keine Zeit oder Lust haben, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, dann wird es ganz schwierig. Und dann zum Zweiten, glaube ich, wir haben nicht ein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Also auch in der Schweiz, wir gehen unter in Strategien, in Modernisierungsstrategien, Digitalisierungsstrategien, Dachstrategien, Fachstrategien, Umsetzungsstrategien. Also es wird ganz viel nachgedacht, aber das sind oft so vorbereitende Trockenübungen. Also viele sprechen vom Schwimmen, aber ganz wenige sind im Becken. Und um Max Weber zu bemühen, ich glaube, wir brauchen mehr Verantwortungsethik, weniger Gesinnungsethik. Also die guten Absichten alleine, die reichen nicht. Und ich glaube, ein ganz konkretes Instrument, was wir mehr nutzen sollten, ist, ich kann von der Schweiz sprechen, in der Schweiz sind ungefähr 10% aller Chefinnen und Chefs von Bundesämtern, also auf nationaler Ebene, kommen von außerhalb der Verwaltung. Das ist extrem wenig. Das heißt, wir haben eine starke Monokultur und ich glaube, es würde vielen Organisationen sehr, sehr gut tun, öfters regelmäßiger nicht nur Spitzenpersonal, aber auch Führungspersonal von außen reinzuziehen.
Also auch einen stärkeren Austausch zwischen staatlichem Sektor und der Privatwirtschaft zu organisieren und zu forcieren. Ich weiß gar nicht, wie hoch oder wie niedrig, wahrscheinlich eher wie niedrig die Quote in Deutschland ist, aber sie wird im Zweifel unter den 10% der Schweiz landen. Aber da lehne ich mich mal aus dem Fenster, ich weiß es nicht. Vielleicht müsste man mal der Sache auf den Grund gehen. Aber jenseits jetzt der Personalfrage, weil das, glaube ich, schon auch eine der entscheidenden ist, da bin ich total bei Ihnen zu sagen, am Ende ist es immer, wir können doch so viele künstliche Intelligenz und digitale Tools uns in die Verwaltungen holen. Am Ende geht es immer um Personen und auch Personen, die solche Prozesse treiben. Nichtsdestotrotz auch, niemand kann zaubern, auch wir haben nur, wir kochen nur mit Wasser und haben die üblichen Tools so an der Hand. Was sind denn so aus Instrumente, aus Ihrer Erfahrung, die Sie auch im Staatslabor vielleicht auch erfolgreich eingesetzt haben? Es gibt, man liest immer von Design-Thinking-Prozesse, manche sagen immer so, ja, jetzt bunte Zettel irgendwo hinkleben, ist man deswegen schon irgendwie modern? Was sind so Ihre Erfolgsrezepte, wenn man das richtige Personal, das richtige Mindset, wie man neudeutsch sagt, hat, auch solche Themen anzugehen? Braucht es ja trotzdem sozusagen operative Wege und Instrumente, um dahin zu kommen. Was drängt sich da so auf?
Ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Design Thinking ist eine Möglichkeit. Ich glaube, was mir eigentlich am wichtigsten ist, ist festzuhalten, bei vielen Themen in der öffentlichen Verwaltung haben wir manchmal die Tendenz, zu glauben, dass das alles sui generis sei, dass das alles ganz, ganz speziell sei. Aber die Realität ist, es gibt viele öffentliche Verwaltungen auf diesem Planeten, viele davon sind wahnsinnig performant, man kann sehr viel voneinander lernen. Und ich glaube, der erste Schritt sollte immer sein, sich zu fragen, was haben andere schon gemacht und was kann ich mir davon abschauen. Konkretes Beispiel, wir durften für das Eidgenössische Personalamt in der Schweiz ein Innovation Fellowship Programm aufbauen, also ein Mechanismus, um Spezialisten, vor allem im Bereich KI, für ein Jahr von außen in die Bundesverwaltung reinzuholen. Und das Erste, was wir gemacht haben, war zu schauen, wie haben das die Amerikaner gemacht im Presidential Innovation Fellowship, wie macht das Deutschland mit Work for Germany, wie macht das Frankreich mit den Entrepreneurs de l'Intérêt Général und so weiter und so fort. Und ich glaube, damit konnten wir schon mal 80% aller Fehler, die andere gemacht hatten, verhindern und dafür neue Fehler machen. Das ist viel interessanter. Und das bedeutet auch, ich glaube, es gibt nicht eine Methode, die auf magische Art und Weise zum Ziel führt, ob man jetzt da Design Thinking oder Agile anwendet, kommt auf den Kontext drauf an. Unterschiedliche Kontexte verlangen nach unterschiedlichen Methoden. Ich glaube, am wichtigsten ist, dass man etwas macht und dass man will. Der Walter Thurnherr, der Schweizer Bundeskanzler, ein irreführender Titel, so eine Art Stabschef der Schweizer Regierung, hat mal gesagt in einer Rede, wollen wir die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung überhaupt oder tun wir nur so? Und wer die Frage stellt, der beantwortet sie gewissermaßen natürlich auch gleich mit. Das heißt, ich glaube, da ist der größte Hebel.
Ich komme gerade zufälligerweise aus einer sehr beeindruckenden, aus unterschiedlichen Gründen sehr beeindruckenden Reise aus Singapur wieder, war da auf einer Delegation und jetzt ist natürlich klar, Singapur, wahrscheinlich ein bisschen böser Vergleich, der vorne und hinten hinkt. Sie sehen mir das nach, aber ich habe immer wieder gelesen in der Vorbereitung, das sei so ein bisschen, habe so einen Charakter einer Schweiz in Südostasien als kleiner, aber wirtschaftlich sehr erfolgreicher Hub. Jetzt ist auch klar, das ist jetzt keine reine Demokratie, das ist natürlich auch uns bewusst und so. Nichtsdestotrotz, was ich schon beachtenswert fand, ist, dass dort wir es mit einer sehr modernen Verwaltung zu tun haben. Das merkt man schon bei der Einreise. Natürlich mit all den Fragezeichen, die man so als Europäer hat. Facial Recognition, 30 Sekunden, dann ist man im Land drin. Kein Grenzbeamter, der nochmal irgendwie das weiter plausibilisiert. Und auch während dem Aufenthalt hat man das sehr stark gemerkt. Dort wird auch sehr viel auf Digitalisierung und einfache Lösungen gesetzt. Und ich habe den Eindruck, eine Regierung, die jetzt gar nicht groß darüber im Clinch liegt, ob man irgendwie ideologisch Themen so oder so rumklärt, sondern einfach pragmatisch Lösungen im Alltag für die Bürgerinnen und Bürger versucht sozusagen hinzubekommen. Und noch einmal, jeder Vergleich hinkt und weniges ist davon natürlich immer eins zu eins übertragbar, aber der Anspruch, auch die Schnelligkeit, auch die Dynamik und auch sozusagen das Setzen auf Technologie als Lösung, das fand ich schon sehr beeindruckend. Meine Frage ist immer, das hören Sie doch auch, ja, mit Blick auf andere Regionen, gerade auch nach Asien, in China, in welcher Geschwindigkeit da Flughäfen gebaut werden und bei uns dauert es doch so lange und so weiter und so fort. Ist das etwas, wo Sie sagen, da kann man schon voneinander lernen oder sind diese Vergleiche alle eigentlich weit hergeholt, weil wir natürlich in einem komplett anderen System leben. Ich hab irgendwo mal gehört, ich glaube bei Helge Braun, dem alten Kanzleramtsminister, der auch für Digitalisierung zuständig war, gab es irgendwie das Lettland-Sparschwein, also jeder, der einen Lettland-Vergleich gemacht hat, nee, Estland-Vergleich war es, weil vieles auf der grünen Wiese neu gebaut wurde bei einer sehr geringen Einwohnerzahl, den Vergleich, den kann man doch gar nicht sozusagen machen. Was ist da Ihre Erfahrung, auch wenn man ein bisschen mal über den europäischen Tellerrand hinausschaut, weil es ist ja nicht so, dass wir auch das Rad jedes Mal neu erfinden müssen.
Ich glaube, wir tun gut daran, von diesen Beispielen zu lernen. Ich glaube, wir machen es uns zu einfach, wenn wir uns sagen, dass das nicht auf uns anwendbar sei, weil das andere Systeme seien. Was natürlich stimmt, es ist völlig klar, Estland. Ich kann verstehen, wenn irgendjemand zum 38. Mal einen Estland-Vergleich hört, dass der irgendwann dann mit den Augen rollt und sich sagt hat, also versteht ihr eigentlich, was wir hier tun? Dafür habe ich Verständnis und Sympathie. Gleichwohl, glaube ich, tun wir gut daran, da hinzuschauen. Und Singapur ist auch ein gutes Beispiel. Singapur, glaube ich, möglicherweise, das ist eine Vermutung, gerade weil das System nicht komplett demokratisch ist, legitimiert sich die Regierung über eine performante Verwaltung, die gute Resultate liefert. Ich glaube, das ist nicht ein Zufall. Und was ein Land wie Singapur und China im Zweifel wahrscheinlich auch verstanden haben, ist, dass wir in einem Wettbewerb stehen und dass die Qualität der öffentlichen Verwaltung ganz entscheidend ist für die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes. Und da mache ich mir schon Sorgen, nicht nur für die Schweiz, auch für Europa im Allgemeinen, wenn wir... Ich bin kein Rüstungsexperte, wenn ich an ein Sondervermögen denke für die Bundeswehr, um ein Beispiel zu nehmen, wenn ich das gut und wirksam ausgeben will, brauche ich eine enorm fähige öffentliche Verwaltung, die das tun kann. Ansonsten kann ich das Geld nicht richtig und wirksam einsetzen. Das heißt, ich glaube, wir sollten möglichst viel von diesen Staaten lernen und dann erst, also eben, wir sollten da mit Neugier und auch einer gewissen Demut rangehen, weil auch wenn Sie nach Indien schauen, die öffentliche Verwaltung in Indien, und nochmal, es ist völlig klar, der Disclaimer gilt, ich will in keinster Weise sagen, dass wir da alles einfach kopieren sollten, aber was öffentliche digitale Infrastruktur anbelangt, also die Erkenntnis, dass ich nicht unbedingt für jede Kommune ein neues, separat betriebenes IT-System brauche, sondern weil digitale Güter halt nicht rivalisierend sind, kann ich verschiedene Gemeinwesen haben, die auf dem gleichen, auf der gleichen Infrastruktur aufbauen. Da ist uns Indien Jahre, wenn nicht Jahrzehnte voraus. Und da sollten wir gut hinschauen.
Sie haben das gesagt, genau das war der Ausdruck, ja, eine performante oder zumindest eine nach Performance gesteuerte, da geht es ja erstmal um das Thema Transparenz, Performance gesteuerte Verwaltung. Und wenn dort Masterpläne verabschiedet werden, Sie sagten ja gerade auch, wie viele Strategien und Konzepte es in der Schweiz gibt, das ist ähnlich in der Bundesrepublik, nicht nur darum gehen darf, die nächste Überschrift zu generieren, sondern das wirklich nachzuhalten. Und das hatte ich auch bei dieser Reise sehr gut nachempfinden können, wie ernst das gemeint ist. Und wenn dann ein Ziel nicht erreicht wird, und in der Regel erreicht man die Ziele, weil man alles auch versucht, alle Ressourcen draufzusetzen, diese Ziele zu erreichen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann natürlich auch unmittelbar gefragt wird, wer dafür Verantwortung trägt und wie man es aber auch dann hinbekommt, das Ziel dann doch noch zu erreichen. Und die Frage, die ich da habe, Sie hatten es vorhin schon mal angesprochen, das wäre ja mal der erste Schritt bei uns stärker, Performance-Steuerung, und dazu spielen Daten eine unheimlich wichtige Rolle, auch in die Verwaltung zu bekommen, auch diesen Wettbewerbsgedanken vielleicht stärker aufleben zu lassen, egal ob im Verkehrsbereich, im Steuerbereich, im Bildungsbereich und dergleichen. Da ist meine Frage an Sie, wo steht da die Schweiz? Gibt es erste vielleicht Projekte, die auch schon erfolgreich an der Stelle gestartet wurden, und was würden Sie vielleicht auch mit Blick auf die Bundesrepublik empfehlen, wo das am ehesten sich lohnen könnte? Denn in der Tat, auch mir geht es manchmal so, dass wir uns tatsächlich auch im Blindflug bei einigen Entscheidungen immer mal wieder befinden. Denken Sie an die Pandemie, denken Sie aber auch an die zurückliegende Energiekrise. Wir haben dann Daten oft vorliegen, aber retrospektiv, aber nicht real-time in der Situation. Das heißt, erstmal diese öffentliche Dateninfrastruktur aufzubauen, ist eine technische Frage. Dann aber auch die Frage, was macht das? Was macht das mit der Verwaltung nebeneinander? Gebenchmarkt zu werden, heißt ja immer, es gibt sozusagen Gewinner und Verlierer. Ist das die richtige Incentivierung und dergleichen? Das sind ja schon auch fundamentale Fragen, die für eine Verwaltung nicht ganz einfach ist zu handeln. Deswegen meine Frage an Sie, wie viel Performance-Messung steckt denn schon so in der Schweizer Verwaltung?
Ich glaube, im Allgemeinen darf man sagen, extrem wenig. Die Schweiz hat eine starke kulturelle Aversion gegenüber solchen numerischen Vergleichen. Ich war beteiligt an einem Projekt im Bildungsbereich in einem größeren Kanton. Da haben wir die Schweizer Kommunen, die für die Bildung verantwortlich sind, in den meisten Kantonen erheben wahnsinnig viele, im Zweifel auch sehr, sehr gute Daten, machen aber im Durchschnitt eher wenig damit, können sich auch nicht vergleichen mit anderen Kommunen oder Kantonen. Und wir haben an einem Projekt mit einem Kanton gearbeitet, um mal Transparenz herzustellen. Und es war völlig klar, dass auf gar keinen Fall eine Rangliste oder etwas, was wie eine Rangliste aussehen könnte, öffentlich werden darf. Weil das genießt keine politische Akzeptanz oder Legitimität. Jetzt muss man sagen, ich verstehe auch die Problematik, und man muss nur nach England schauen, unter Tony Blair, New Public Management, was die Probleme sind, die man sich einhandeln kann, wenn man zu stark auf Metriken setzt. Also die Regierung hat das Ziel ausgegeben, was weiß ich, die Wartezeit in der Notaufnahme beim NHS-Spital darf nicht länger als 20 Minuten sein. Und wenn ich da genug harte Sanktionen dranhänge, dann ist völlig klar, dass das Ziel eingehalten werden wird, nur die Leute betrügen. Soll heißen, die Ambulanz kommt an und dann sagt jemand, Moment, warten Sie einen kurzen Moment, warten Sie noch schnell. Und dann kommt jemand raus und sagt, jetzt dürfte ich kommen. So. Das heißt, wir müssen auch umsichtig mit solchen Daten und mit den Vergleichen umgehen und auch verstehen, was die negativen Konsequenzen einer zu starken Incentivierung sind. Speziell dann, und das ist in der öffentlichen Verwaltung ja oft der Fall, dass wir das, was uns eigentlich interessiert, Bildung ist ein gutes Beispiel, ist wahnsinnig schwierig zu messen. Ja, Strom ist vielleicht einfacher, weil die Kilowattstunden sind Kilowattstunden, das ist schwer zu manipulieren. Wenn es um Bildungsresultate geht, klar kann ich standardisierte Tests machen, aber es ist immer nur eine Annäherung an das, was uns eigentlich interessiert. Mhm. Ich glaube, das heißt, da müssen wir vorsichtig sein.
Ich würde noch was ergänzen, das ist jetzt meine bescheidene Erfahrung an der Stelle. Ich glaube aber, es ist auch eine kulturelle Frage, nämlich inwiefern sind wir bereit, uns auf diese Diskussion einzulassen. Und Sie kennen dieses schöne Wort der Fehlerkultur, der positiven Fehlerkultur. Da sagt Ihnen jeder in abstrakter Weise, da sind wir dafür. Davon lebt ja auch eine Demokratie. Eine Demokratie, da geschehen Fehler und dann geht es darum, diese Fehler abzustellen. Oft ist es natürlich so, jetzt nehmen Sie sowas wie Bildungsrankings oder dergleichen, dann wird sich einfach die Reihenfolge angeschaut und dann guckt man, geht der Pfeil grün nach oben oder rot nach unten und schon ist die Schlussfolgerung da und die Verantwortung tragen, suchen im Zweifelsfall Erklärungen, warum das so ist und diejenigen, die diese Verantwortungsträger ein bisschen zur Rechenschaft ziehen wollen, hauen drauf und sagen, ihr müsst jetzt persönlich dafür Verantwortung sozusagen übernehmen, aber positive Fehlerkultur heißt ja eben nicht die Frage zu stellen, wessen Kopf muss rollen, sondern wie kriegen wir es eigentlich gemeinsam sozusagen morgen besser. Und ich glaube, das sind zwei Seiten einer Medaille. Das heißt, wenn es konkret wird, dann müssen wir auch bereit sein, ja, uns gegenseitig in die Augen zu schauen und darüber sachlich zu sprechen, wie wir, egal ob welcher Bereich in der Verwaltung, wie besser werden muss, welche Dilemmata auch Entscheidungen stehen, welche Kosten es auch mit sich trägt. All das sind ja sozusagen die Folgefragen. Wenn wir es so verkürzt führen, wie wir es bislang gemacht haben, dann ist natürlich auch die intrinsische Motivation einer Verwaltung, einer Behörde, einer Organisation, übrigens egal, ob sie privatwirtschaftlich oder staatlich ist, in dem Fall reden wir jetzt ja über Verwaltungen, eher neigt dazu, eher sozusagen dicht zu machen und zu sagen, wir wollen erst gar nicht in die Situation kommen, weil wir wissen, wir werden, wie soll ich sagen, gar nicht fair bewertet. Es geht am Ende nicht mehr um die Sache. Und das ist, glaube ich, so die Folie, wo wir uns alle ein bisschen an die Nase stupsen müssen, die auch Verantwortung tragen, die Multiplikatoren sind, von den Medien bis hin in die politischen Sphären selbst, dass das eine, glaube ich, das andere bedingt. Und ich dann schon auch eine große Sympathie habe, dass ich glaube, dass eine gute Dateninfrastruktur am Ende Win-Win sein kann, nämlich Win für den Staat, die richtigen Entscheidungen zu treffen und andererseits aber auch Win im Sinne von gute Entscheidungen, die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar sozusagen spüren. Und ein drittes Win käme sogar hinzu, wenn wir unsere Start-ups, unsere Unternehmen, die in dem Bereich ja unterwegs sind und auch sagen wollen, wir haben hier Leistungen, Angebote, die ihr gerne abruft, um den Staat eben leistungsfähiger und performanter zu machen, dann hätte es sogar noch mal eine wirtschafts- oder fast industriepolitische Komponente. Da sehe ich schon sehr viel Potenzial nach oben, gerade auch explizit bei uns in der Bundesrepublik Deutschland und will auch natürlich das Land Baden-Württemberg an der Stelle gar nicht ausnehmen. Vielleicht auch eine Überleitung, Herr Bürkli, weil wir haben tatsächlich, Stichwort öffentliche Ausschreibungen, wir haben natürlich auch dran gesetzt, dass wir gucken, wie wir stärker Technologien bei uns in die Verwaltung bekommen. Ich kann schon sagen, dass wir recht stolz sind, in den Landesministerien bei uns den KI-Assistenten F13 jetzt im Regelbetrieb zu haben. Und auch wir in der Steuer- und Finanzverwaltung schauen natürlich genau, wie wir solche Instrumente stärker nutzen. Vor allem natürlich auch jetzt erst in internen Prozessen, aber auch zunehmend in der Kommunikation, in der Interaktion mit Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen. Idealerweise werden wir noch erfolgreicher darin werden, dass Steuererklärungen automatisiert durchlaufen und gar nicht mehr von einem Finanzbeamten oder einer Beamtin manuell angefasst werden müssen. Aber ist gar nicht so einfach mit der Komplexität des Steuerrechts. Das können Sie sich in der Schweiz, glaube ich, gut vorstellen. Liest und hört man ja sicherlich auch im Ausland einiges über deutsches Steuerrecht, damit klarzukommen. Und deswegen will ich da schon auch nochmal bei Ihnen einfach gucken, wo die Schweiz steht, wo stehen Sie bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und welche Technologien, welche Trends. Sie hatten die KI schon angesprochen. Datencloud ist zunehmend ein großes Thema, auch unter dem Gesichtspunkt der Souveränität. Wo vermessen Sie da die Schweiz und was würden Sie vielleicht uns in Deutschland, in Baden-Württemberg auch mit auf den Weg geben?
Also die Schweiz tut sich da schwer. Die Frage rund um die Cloud-Nutzung wird passioniert und durchaus mit energischem Einsatz von auch eher viel Ideologie in meiner Wahrnehmung diskutiert. Ähnlich wie Deutschland pflegen wir auch einen lebendigen Datenschutzdiskurs, um es vorsichtig auszudrücken. Wir haben große Probleme. Ich nehme als Beispiel das elektronische Patientendossier, was die Schweiz einführen will. So wie das vom Parlament beschlossen wurde, ist das wahrscheinlich nicht, schlicht nicht umsetzbar. Also das ist ein anderes Problem, über das wir noch wenig gesprochen haben. Also auch die legislative Seite hat ihre Aufgabe, hat eine wichtige Aufgabe zu erfüllen, nämlich wir müssen Dinge beschließen, die einen Praxistest bestehen können, also die nicht nur in der Theorie funktionieren, sondern auch dann in der umgesetzten Realität. In der Schweiz haben wir ein riesiges Potenzial für gemeinsame digitale Basisinfrastrukturen. Wir haben eine enorme Kleinteiligkeit mit 2121 Kommunen, 26 Kantone. Da sehe ich sehr erfreuliche, sehr ermutigende erste Bewegungen. Der Kanton Zürich, um ein ganz konkretes, etwas banales Beispiel zu geben, beschafft jetzt eine Software, damit nicht mehr jede der 160 Kommunen eine eigene Software beschaffen muss, um eine Webseite zu bauen. Das ist schon mal ein guter Anfang, aber da geht noch sehr viel mehr. Und ich glaube, was wir sehen in Ländern, wo die dramatische Fortschritte gemacht haben bei der digitalen Transformation, ist es leider so, dass irgendeine Art exogener Schock da war. In England war es die globale Finanzkrise, die zu massiven Budgetkürzungen geführt hat. Das wünsche ich niemandem, da stecken auch Tragödien dahinter. Aber mit Blick, wenn wir nur jetzt auf die Digitalisierung schauen, hatte das durchaus einen positiven Effekt, weil die Verwaltung gezwungen war, tatsächlich strukturell etwas zu verändern. So heißen, ich glaube leider nicht, dass die Schweiz oder die Schweizer Verwaltung zwingend in der Position wäre, gute Ratschläge zu erteilen in die Richtung Baden-Württemberg und Deutschland, was Digitalisierung anbelangt. Wir haben da noch viele Hausaufgaben vor uns.
Also das gilt mal mindestens für uns auch so. Insofern vielen Dank oder beziehungsweise Respekt davor, dass Sie sich jetzt da mit klugen Ratschlägen zurückhalten wollen. Aber nichtdestotrotz, ich glaube, das kann ich 1:1 mindestens mal so in dem Maße auch auf uns übertragen. Und Sie haben einen wichtigen Aspekt angesprochen. Und jetzt will ich gar nicht in das Blame Game einsteigen. Aber Sie hatten natürlich schon auch den Gesetzgebungsprozess angesprochen und das ist auch meine Erfahrung. Ich war ja mal selbst Gesetzgeber und Mitglied im Deutschen Bundestag und im Parlament und im Finanzausschuss des Bundestages viele, viele Gesetze mitbeschlossen und ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich bei jedem Mal, wenn ich da die Hand gehoben habe, auch immer zuerst an die Verwaltung, inwiefern ist das umsetzbar? Also nicht nur die Frage, ist das notwendige Geld dafür da, sondern wie komplex ist das? Sind wir in der Lage, das technologisch, IT-mäßig zu bewerkstelligen? Welche Folgewirkungen hat das bei Kapazitäten, bei Finanzämtern und dergleichen? So, da bin ich jetzt auch noch mal ein bisschen demütiger geworden und ich glaube schon, dass es wichtig wäre, dass wir beim Verabschieden von Gesetzen, jetzt egal ob sie jetzt sozusagen von der Regierung eingebracht werden oder wirklich von Parlamenten, das nimmt sich ja beides nichts, aber beide sind oft auf der politischen, um es mal zu sagen, auch auf der Metaebene unterwegs, frühzeitig zu überlegen, was macht das mit einer Verwaltung, ja, und welche Folgekosten hat das beispielsweise? Und zwar nicht immer nur monetär ausgedrückt, sondern man kann natürlich auch nicht immer verlangen, dass alles gleichzeitig und in dem Maße zu 120% umgesetzt wird. Und habe da selbst eine Erfahrung gemacht. Denken Sie an die Energiekrise zurück. Wir haben in Deutschland ja so eine Energiehilfe, 300 € für jeden, der quasi über die Steuererklärung abgewickelt wird, den Bürgerinnen und Bürgern zukommen zu lassen. Das hat bei uns im Land Baden-Württemberg mehrere hundert Finanzbeamte beschäftigt, die manuell das über die Steuererklärung abwickeln mussten, haben am Ende auch Leute wie ich bekommen, die es nicht unbedingt gebraucht hätten. Also das Geld war nicht sonderlich klug ausgegeben und es hat zusätzlich noch eine Verwaltung, ich will nicht sagen lahmgelegt, aber es hat dafür gesorgt, dass man sehr gut ausgelastet ist und andere Kernaufgaben, die ja ebenso wichtig sind, liegen geblieben ist. Und so etwas frühzeitig zu erkennen ist das eine, aber eben auch, damit es nicht falsch verstanden wird, auch als Ansporn zu verstehen, dass wir natürlich schauen müssen als öffentliche Verwaltung, wie wir genau in solchen Prozessen automatisierter, schneller, digitaler, datengestützter unterwegs sind, um auch sozusagen die Zielrichtung, wer bekommt eigentlich was, besser zu steuern, damit wir nicht nur mit der Gießkanne irgendwie Geld verteilen, hat natürlich auch eine Kosteneffizienz. Also das ist jetzt der Haushälter und Finanzminister in mir, der sagt, auch diese Instrumente nutzen, um bestmöglich effizient mit dem Geld umzugehen und nicht immer nur den teuersten und aufwendigsten Weg zu wählen.
Und wenn ich da einhaken darf, ich glaube, es ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass Technologie ist eigentlicher Wesenskern der öffentlichen Verwaltung und des Staats. Weil am Ende geht es darum, ist die öffentliche Verwaltung in der Lage, politisch legitimierte Entscheidungen, wie Sie gerade genannt haben, zu den Energiekosten in die Realität umzusetzen. Und dafür brauche ich Technologie. Und was Sie gerade geschildert haben, wäre wahrscheinlich mit einer anderen Technologiebasis, hätte möglicherweise nicht Dutzende von Beamtinnen und Beamten über Wochen beschäftigt, sondern wäre dramatisch schneller möglich gewesen. Das heißt, die Infrastruktur, mit der wir arbeiten, beschränkt auch den politischen Handlungsraum. Ich glaube, das ist ein großes Problem, weil es ist auch Aufgabe der Verwaltung, politisch legitimierte Vorstellungen möglich zu machen.
Haben Sie, Herr Bürkli, eigentlich jetzt in Ihrem beruflichen Wirken mal Punkte erlebt, wo Sie gedachten, eigentlich müsste man hier in einem gewissen Bereich ein System völlig neu bauen? Weil das ist das Dilemma, in dem ich mich immer wieder erwische. Denken Sie an eine unheimlich komplexe, langwierige, kostenintensive Digitalisierung der Steuerverwaltung. Das Interessante ist übrigens, die Steuerverwaltung ist im Vergleich zu allen anderen Bereichen immer noch die am besten digitalisierteste. Immer wenn ich das irgendwo öffentlich sage, kriegt man ein großes Schmunzeln. Es ist aber so, es liegt aber auch daran, dass viele andere Bereiche noch weit zurückliegen. Und natürlich haben wir es mit komplexen Abstimmungen zu tun. Wir sind im Föderalismus, wir haben eine Bundesregierung, vieles muss zwischen Ländern und Bund austariert werden und. Und wir haben natürlich sozusagen eine IT-Legacy, also all das, was wir quasi mitziehen über langjährige IT-Projekte. Und dann gibt es trotzdem manchmal den Moment, wo ich irgendwie denke, müsste man hier ein System jetzt nicht auf der grünen Wiese quasi neu bauen und dann hat man das für ein paar Jahre parallel im Übergangsbetrieb und dann wechselt man. Allerdings ist mir natürlich auch klar, das sind natürlich gewaltige Kosten und eine komplexe Steuerverwaltung mal eben so aus der Hüfte zu schießen, ist auch ein bisschen naiv, das neu aufzubauen. Wie ist da Ihr Blick drauf? Gibt es so Momente, so ich will mal sagen Kipppunkte, wo Sie einfach sagen, da wird jetzt mal eine Technologie oder eine Infrastruktur abgewickelt und völlig auf ein neues Pferd gesetzt, bevor man versucht, veraltete Strukturen immer wieder stückchenweise zu innovieren, aber man eigentlich nie wirklich vor die Welle kommt, sondern den Dingen immer hinterherläuft?
Ich glaube, man darf schon die Frage stellen, ob gewissermaßen gewisse unserer Institutionen eigentlich reformierbar sind oder ob, wie Sie sagen, eigentlich nicht die einzig gangbare Lösung ist, nebenher parallel was Neues aufzubauen und dann langsam über die Zeit umzuschalten. Also ja, mir sind einige solcher Situationen begegnet. Ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, den politischen Willen dafür aufzubringen, das zu tun. Ich glaube, das hat aber auch viel mit mangelnder Transparenz zum Thema von vorher zu tun. Ich glaube, wenn wir transparenter darstellen würden, wie viel Geld und Ressourcen wir ausgeben für IT und wie viel Geld wir ausgeben für gescheiterte IT-Projekte. Ich glaube, dann wäre es auch einfacher, solche Entscheidungen durchzuziehen. Die ganz großen Skandale, mindestens in der Schweiz, die werden selbstverständlich öffentlich, wenn es das schon länger her ein Steuer-IT-System tatsächlich, das waren einige hundert Millionen, die an die Wand gefahren wurden. Das ist unangenehm und unglücklich. Aber auch viel kleinere Projekte scheitern sehr, sehr regelmäßig, ohne dass es irgendwer mitkriegt. Und ich glaube, wenn wir da offener kommunizieren würden, würden wir vielleicht eine Mehrheit hinkriegen, um diesen Grüne-Wiese-Ansatz da auszuprobieren, wo es Sinn macht. Ich glaube, das wäre hilfreich und wahrscheinlich in vielen Situationen das Einzige, was realistisch ist.
Also mehr auch Mut zum disruptiven und grundsätzlichen Nachdenken, zumindest mal an der einen oder anderen Stelle.
Ich denke schon, ja. Ja.
Ich will zum Abschluss noch mal zu einem Thema kommen, was wir bislang außen vor gelassen haben, nämlich warum wir das alles machen und für wen, nämlich die Bürgerinnen und Bürger. Wir haben jetzt über Daten, über Technologie, über Personal, über Strukturen in der öffentlichen Verwaltung gesprochen, aber am Ende geht es ja immer darum, auch den Bürger, die Bürgerin quasi ins Zentrum dessen zu setzen, auch einer öffentlichen Verwaltung. Das sind unsere Kunden, um es mal sehr direkt zu formulieren. Und Ministerpräsident Kretschmann hat immer wieder ja auch die Politik des Gehörtwerdens betont. Deswegen stelle ich mir die Frage, gerade auch vor dem Hintergrund, dass die Schweiz ja ein Land ist, das sehr viel Wert auf direkte Demokratie legt. Wie kann auch eine Verwaltung bürgernäher werden? Auch welche Rolle spielen vielleicht zivilgesellschaftliche Kräfte bei der Modernisierung, damit wir das alles nicht nur unter uns irgendwie ausmachen? Wie ist da Ihre Erfahrung? Was lässt sich da vielleicht auch transferieren auf die Bundesrepublik Deutschland?
Nochmal, ich werde mich davor hüten, der Bundesrepublik Deutschland Ratschläge zu erteilen. Die Schweiz hat starke direktdemokratische Institutionen. Manchmal laufen wir Gefahr, in Richtung einer Vetokratie uns zu bewegen, wie Francis Fukuyama es genannt hat. Also zuhören ist gut und wichtig. Irgendwann muss aber auch irgendwo wer mal was entscheiden und dann was tun. Das ist auch wichtig. Aber wenn es um Verwaltungsreformen und Modernisierung geht, ich glaube, es gibt wenig Dinge, die so wirksam sind, wie wenn Verwaltungen auf Bürgerinnen und Bürger, auf Einwohner zugehen und einfach Fragen stellen und zuhören. Konkretes Beispiel, eine Kommune in der Schweiz hat Bußgeldbescheide verschickt, die wurden nicht bezahlt und die neue Chefin hat insistiert, dass jede Person, die so einen Brief bekommen hat, die nicht gezahlt hat, angerufen wird. Und die Erwartung der Verwaltung war, das sind Leute, die wollen nicht zahlen, die haben keine Lust. Und als sie zugehört haben, haben sie gemerkt, dass sich die Situation ganz anders präsentiert. Das waren Leute, die konnten nicht zahlen, die brauchten eine Ratenzahlung. In der Sekunde, wo man ihnen eine Ratenzahlung angeboten hat, war das Problem gelöst. Und zum Teil haben sie den Brief schlicht nicht verstanden. Und gegen den vehementen Widerstand ihrer Hausjuristen hat diese Chefin dann durchgesetzt, dass der Brief einfacher verständlich formuliert wird. Und nun werden die Bußgelder bezahlt. Und es ist eine klassische Win-Win-Situation. Der Staat nimmt die Bußgelder ein, die ihm zustehen, und erspart den Bürgerinnen und Bürgern, die das Schreiben bekommen, viel, viel absolut unnötigen Ärger. Aber es ist nicht die Norm. Und es braucht sehr viel Mut und Überwindung, einfach mal sich zuzuhören und sich auch aus einer vielleicht etwas hoheitlichen Position herauszubegeben, auf Augenhöhe zu gehen und Leuten zuzuhören. Und ich glaube, dafür braucht es kein Design Thinking, dafür braucht es keine teuren Agenturen, dafür braucht es keine Beratungsfirmen. Ich glaube, das ist etwas, was eigentlich jede öffentliche Verwaltung heute Nachmittag machen kann.
Das ist doch eine klare Aussage und bestätigt mich auch darin, dass es richtig war, dass wir in der Finanzministerkonferenz, also wo die Finanzministerin, Finanzminister der Länder zusammen mit dem Bund ja regelmäßig auch beraten, das Thema einfache, verständliche Sprache, gerade auch in Steuerkontexten, das nochmal eine besondere Komplexität an den Tag legt, auch aufzugreifen. Weil natürlich ist es so, dass keiner jetzt gerne Steuern zahlt, aber grundsätzlich schon jeder versteht, für ein intaktes, funktionierendes Gemeinwesen braucht es das mal. Aber wenn schon einige daran scheitern, dass sie diese Zusammenhänge nicht ganz verstehen, auch das hat ja was mit Vertrauen in Institutionen, in funktionierenden Staat zu tun. Das ist dann schon auch unsere Bringschuld und keine Hohlschuld von Bürgerinnen und Bürgern ist, Kommunikation so anzulegen, dass es einfach in verständlicher Sprache auch stattfindet. Und übrigens, wenn da Technologie helfen kann, also jemand, der etwas sperrig Verwaltungsdeutsch schreibt und die KI nutzt, um das Ganze etwas freundlicher, einfacher, vielleicht auch kürzer zu formulieren, ohne dass die Juristen meckern, sondern es hat immer noch sozusagen eine rechtskräftige Grundlage, dann kann ja Technologie auch da ein Stück weit wieder wieder helfen. Lassen Sie uns einen Blick nach vorne werfen, Herr Bürkle. Erstmal vielen Dank durch den Ritt für euch. Viele, viele spannende Themen und wir hätten wahrscheinlich jedes dieser nochmal für sich vertiefen können. Vor allem auch nochmal der Blick auf die Schweiz, die für uns ja eine wichtige Region, alleine schon in guter Nachbarschaft liegt, auch kulturell, vielleicht sogar ein bisschen sprachlich näher liegt als das ein oder andere Bundesland weit im Norden der Republik. Waren das sehr tolle Eindrücke. Blicken wir doch nochmal vorne. Was ist Ihre Vision für eine gute, moderne, funktionierende Verwaltung im Jahr, sagen wir, weiß ich nicht, 2035? Und welche Kompetenzen braucht eine Verwaltung bis dahin auf dem Weg? Was können wir machen, damit wir uns nicht irgendwie nur in Podcasts und Sonntagsreden verirren, sondern eben auch wirklich jeden Tag daran arbeiten, in eine funktionsfähige, moderne Verwaltung zu investieren, um eben auch das Vertrauen in den Staat, in die Demokratie als solches und um nichts weniger geht es ja gerade, wenn man sich den Systemwettbewerb anschaut, den Sie ja selbst angesprochen haben. Was sind da aus Ihrer Sicht die 2, 3 wichtigsten Punkte?
Ein paar Gedanken dazu. Also eine Vorhersage, die ich mit wenig Risiko treffen kann, ist, dass die Verwaltung in rund 10 Jahren weniger Mitarbeitende haben wird, sowohl in der Schweiz wie auch in Deutschland.
Wegen der Demografie.
Genau, wegen der Demografie, die Pensionierungswelle rollt auf uns zu. Das heißt, das ist schon eingepreist. Und gewisse der Diskussionen über Effizienzgewinne, die nötig sind oder nicht, die sind eigentlich müßig. Es wird gar nicht anders gehen. Und dann die zweite große Frage, glaube ich, tatsächlich betrifft künstliche Intelligenz. Wenn die technologische Entwicklung irgendwo aufhört, wo wir heute stehen, dann werden die Auswirkungen auf die öffentliche Verwaltung wahrscheinlich überschaubar bleiben. Dann brauchen wir ein bisschen Microsoft Copilot, um die Sprache nutzerfreundlicher zu machen. Das ist fantastisch, aber in der Wirkung auch überschaubar. Wenn die technologische Entwicklung allerdings weitergeht, dann könnten schon interessante Dinge passieren, weil zum ersten Mal wir nicht nur, wie bei der digitalen Transformation, gewissermaßen die Informationsübermittlung zwischen Köpfen neu sortieren, sondern gewissermaßen Denkarbeit von Computern erledigt werden kann. Das stimmt so in dieser Absolutheit natürlich nicht, aber gleichwohl die öffentliche Verwaltung, die Kernverwaltung ist primär mit der Verarbeitung von Informationen beschäftigt und das sind Dinge, die eine KI sehr, sehr gut kann. Und wenn ich mir vorstelle, dass in 10 Jahren meine öffentliche Verwaltung zum Beispiel an eine internationale Verhandlung geht, ohne sich von KI unterstützen zu lassen, würde ich mir sehr, sehr große Sorgen machen, wie das ausgeht. Und ich glaube, da könnten die Auswirkungen sehr groß und sehr dramatisch werden, auch weil es eine interessante Entkopplung geben könnte von der Anzahl der Mitarbeitenden und der Wirkungstiefe der öffentlichen Verwaltung. Also man kann sich vorstellen, dass eine Steuerverwaltung mit der gleichen Anzahl Mitarbeitenden plötzlich eigentlich so agieren könnte, als hätte sie 100-mal mehr Angestellte. Jetzt, ob wir das wollen oder nicht, ist dann irgendwann eine demokratische Frage. Wollen wir eine Steuerverwaltung, die jeden Beleg durchschauen kann, automatisiert, was in Zukunft zweifelsohne möglich sein wird. Aber ich glaube, da kommen spannende Diskussionen auf uns zu.
Ja, wirklich spannende Fragen, die Sie da aufwerfen. Blick in die Glaskugel. Ich habe mir sogar die Frage gestellt, wenn die KI das doch alles macht, braucht es eigentlich noch die Verhandlungen oder kann ich einen KI-Algorithmus schon das ideale Ergebnis sozusagen vorweggreifen? Dann frage ich mich aber, wozu braucht es uns noch? Dann sind wir genau bei den demokratietheoretischen Fragen. Die heben wir uns vielleicht fürs nächste Mal auf. Wir wollen für den Moment mal, sage ich mal, auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Herr Bürkle, vielen Dank für das, finde ich, sehr erhellende Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Weiterhin viel Erfolg bei dem allem, was Sie machen. Und ich glaube, dass wir auch gegenseitig voneinander viel lernen können. Wahrscheinlich wir ein Tick mehr von der Schweiz als andersherum. Wie so oft, muss ich leider zugestehen. Aber das müssen Sie jetzt nicht weiter kommentieren. Schöne Grüße nach Zürich und bis bald.
Cashflow ist ein Podcast des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.